Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Und das ist Ulrike Gürow. Hallo, Frau Gürow.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, wir wollen heute über Corona bzw. die Auswirkungen der Corona-Krise, genau genommen der Corona-Politik, sprechen. Und das machen wir zu einem Zeitpunkt, da ja zumindest die Corona-Berichterstattung eigentlich im Moment öffentlich komplett verdrängt ist durch die Ukraine-Krise. Das ändert aber ja nichts daran, dass wir nach wie vor irgendwie diese Krise haben und eine ganze Menge Maßnahmen haben und viel wichtiger, dass wir natürlich auch langfristig mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. Stichwort Kinder, wirtschaftliche Situation, psychische Belastungen etc. Ich würde ganz gerne gewissermaßen gleich mit der schwersten Frage anfangen und jetzt kurz mal was aus Ihrem Buch vorlesen und Sie dann fragen, wie Sie dazu stehen. Ich zitiere Sie mal. Sie schreiben, entweder gelingt es, einen inzwischen unhaltbaren, auf immer mehr Widersprüchen und einem kolossalen Datensalat aufbauenden Corona-Diskurs zu entlarven und dem politischen Schrauben an der Maßnahmenspirale, vor allem an der Verstetigung der Maßnahmen, ein Ende zu setzen, also ein demokratisches System wieder in seine Spur zu bringen, oder das System wird notwendigerweise autoritär, weil ein System Versagen kaschiert und de facto ein Lügengebäude stabilisiert werden muss. Dann kommt noch Impfpflicht, Impfregister, grüner Pass, könnten dann die letzten Tropfen werden, die das Ganze dann zum Überlaufen bringen bzw. zum Absturz bringen. Ich frage jetzt mal so ganz suffisant, wie sehen Sie das denn? Eher Tor A oder Tor B?
Ich hoffe A. Und wir werden noch, ja, also wir sind ja jetzt, wir sprechen jetzt Anfang März, ja, am 4. März. Es ist wichtig auch noch zu sagen, dass ich diesen Essay geschrieben habe, ziemlich genau zwischen dem 26. Dezember und dem 11. Januar. Ich habe den in 3 Wochen geschrieben, ja, und dann braucht es natürlich ein bisschen Zeit, Lektorat drucken und so weiter. Also es sind 6 Wochen zwischen Manuskriptabgabe und jetzt kommt es in die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass in diesen 6 Wochen viel passiert ist. Das ist wichtig, ja. Die ich halt nicht mehr auch einarbeiten konnte. Wir hatten ja gerade so über Weihnachten noch absolute Verkrampfungen im System, ja. Impfpflicht, große spannungsreiche Diskussionen, Fackelträger vor den Wohnungen von Funktionsträgern und Politikern, Gegendemonstrationen und so weiter. Das hat sich alles ein bisschen beruhigt. Und wir sehen tatsächlich, glaube ich, dass die Maßnahmenkritiker wirklich ganze Arbeit gemacht haben. Ja, es gibt ja Ärzteverbände, Rechtsanwälte, wie auch immer, wahnsinnig viele Leute, die aktiv sind, die Petitionen schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass die Meinungslandschaft, also dass das so raumgreifend inzwischen wird, dass eben auch die Leitmedien nicht mehr dran vorbeikommen. Das heißt, es wird thematisiert, wie vernünftig das eigentlich ist. Ja, und in diesem Moment kann man eigentlich hoffen, ich würde das jetzt so einschätzen, dass es inzwischen so 60-40 ist. Ja, also es fehlen irgendwie nur noch 10%, um diese Ambition zu kippen. Insofern A, ich hoffe, wir kriegen diesen ganzen Datensalat und diese, wie soll ich sagen, diese verabsolutierte Lösung einer Impfpflicht noch vom Tisch, weil wir heute noch mehr und besser argumentieren können, dass das von der Realität völlig abgehoben ist. Das ist wichtig, das nochmal zu sagen, denn was wir wollten ja diese Krise mit Wissenschaft managen. Das war ja am Anfang, die Wissenschaft sagt jetzt so und so müssen wir das machen. Aber inzwischen ist es ja fast umgekehrt, dass sich ein politisches Geschehen fast völlig von der Wissenschaft abgekoppelt hat. Ja, also wir haben das gesehen bei diesem genesenen Statut, wo das bar jeden wissenschaftlicher Begründung wurde, der einfach verkürzt. Das heißt, eigentlich sehen wir ja eine Ideologisierung von Politik, die immer mehr Dinge macht, die gerade nicht mehr begründet sind. Und insofern bleibt die Hoffnung, dass wir es schaffen, dass das alles vom Tisch kommt. Aber wir werden noch ein bisschen kämpfen und argumentieren müssen. Deswegen freue ich mich ja auf das Gespräch über mein Buch. Das sollte ja mein Buch auch leisten, ja, dass wir darüber eine Debatte machen, dass diese Dinge vom Tisch kommen. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in Italien, in Frankreich, von der Ebene der Europäischen Union. Und schauen wir mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Weil wenn es nicht vom Tisch kommt, dann würde ich tatsächlich sagen B, dann hätten wir liberale Funktionseliten, die hier still und klamm und heimlich autoritäre Schließungs- und Kontrollprozesse einrichten, bar jeder Begründung. Und das ist extrem problematisch und gefährlich.
Ja, Stichwort problematisch war ja zum Beispiel auch die Herausgabe Ihres Buches, wenn ich das richtig gelesen habe. Also jetzt beim Westend Verlag, schöne Grüße dahin, nach Frankfurt. Aber ursprünglich war es ja, glaube ich, mit einem anderen Verlag geplant, der dann aber einen Rückzieher gemacht hat, richtig?
Ja, genau so war das. Und dann wollte ich das Manuskript eigentlich auch schon sozusagen die Schublade tun, also den Leserinnen auch gerne nochmal gesagt, ne, wie gesagt, in 3 Wochen geschrieben. Es gab einen Verlag, der Interesse hatte. Aber es war für mich der Schreibprozess auch, das ist vielleicht wichtig, wie so eine Katharsis, ne? Dass man nach 2 Jahren, wo man mal so Zeit hat über Weihnachten und nicht in Urlaub fährt, einfach das irgendwie so aus mir rausgeflossen ist, so als Verarbeitung auch meines eigenen Erlebens dieser Krise, wie abenteuerlich die Dinge gelaufen sind. Ja, das ist das erste Kapitel, wo ich so ein bisschen beschreibe, wie ich selber auch angegriffen wurde, können wir vielleicht gleich drüber sprechen. So, lange Rede, kurzer Sinn, der Verlag, der das eigentlich so ein bisschen in Auftrag gegeben hatte, fand noch nicht mal den Text schlecht. Ja, sondern das eigentliche Argument, sondern eher sogar sehr gut, aber meinte, das sei mit den sozialen Medien ganz problematisch, das Buch könne schnell in die rechte Ecke kommen, das ist ja dieses Kontaktschuld-Argument, ne? Wer die Maßnahmen kritisiert, ist rechts, ja, und insofern habe ich, und da hatten die irgendwie Angst vor, ich will das gar nicht hier groß argumentieren, ist auch ein toller Verlag und das, ich mag die Leute auch sehr gerne, ja, aber da gab es irgendwie so ein kleine, im Grunde auch unter dem Eindruck der polarisierten Debatte offensichtlich so eine Angst, dass man nicht würde steuern können, dass man sich nicht mit rechts gemein macht. Ja? Und deswegen habe ich das ganz frontal auch in die Einleitung geschrieben, dass dieses Kontaktschuldargument oder die Tatsache, dass der Freiheitsbegriff, das ist ja eine der sozusagen der fatalen Konsequenzen der ganzen Corona-Debatte, ist, dass jetzt Freiheit rechts konnotiert ist. Ja? Also die Rechten haben jetzt die kulturelle Hegemonie über den Freiheitsbegriff, während eine liberale Mitte die Freiheit eingeschränkt hat. Ich sag mal, abenteuerliche Artikel formuliert hat in der FAZ. Ich erinnere mich an einen Artikel, ja. Sie nennen es Freiheit. Also sozusagen Freiheit wurde als Egoismus umgedeutet. Ja, wer Freiheit will, ist ja eigentlich nur ein Egoist gegen die Gemeinschaft, weil er nicht solidarisch sein will. Ja, also diese Umdeutung der liberalen Mitte von Freiheit in Egoismus, während dann die Freiheit als unverbrüchliches Prinzip bei der Rechten gelandet ist. Und dagegen wollte ich eben auch anschreiben, um zu sagen, davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Das Kontaktschuldargument ist sowieso falsch, ja. Also wenn ich sozusagen dieses Argument, du kriegst Beifall von der falschen Seite, wenn ich das gelten lassen will, dann heißt das ja eigentlich, dass Leute, die ich ansonsten nicht gut finde, Rechte meinetwegen, Pegida, Reichsbürger, weiß ich was, dass ich mir von denen diktieren lasse, was ich zu denken und sagen habe. Und das ist ja totalitär. Und deswegen wollte ich dieses Argument auf jeden Fall nicht gelten lassen. Und ich glaube, wir müssen dringend raus aus dieser Kontaktschuldnummer, die wir über Corona gespielt haben. Und wir müssen uns den Freiheitsbegriff in die bürgerliche Mitte zurückholen.
Mhm. Ja, wobei Kontaktschuld ja ohnehin schon sehr weit hergeholt ist. Es wird eine Kontaktschuld gebaut, wo überhaupt kein Kontakt vorhanden ist im Prinzip. Ne? Aber ich weiche jetzt so ein bisschen vom Protokoll ab, aber Sie haben eben auch von links und rechts gesprochen. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir kriegen das schon alles unter, was wir besprechen wollen. Von wegen rechts, links. Es ist ja nun tatsächlich so, dass Kritik an den Maßnahmen und an dieser Wissenschaftsferne und an der Autorität oder an dem autoritären Prinzip, mit dem Politik gemacht wurde, tatsächlich ja kaum von den Linken kam. Sie beschreiben das in Ihrem Essay so ein bisschen irgendwie, die sind sozusagen eingefangen worden von diesem großartigen Begriff der Solidarität, der ja von Anfang an installiert wurde. Also wer nicht mitmacht, ist per se unsolidarisch. Und letztlich haben sich ja auch viele Progressive oder Linke und auch die Linkspartei sind in diese Falle getappt sozusagen. Und als kritischer Mensch hatte man, also mir ging es zumindest so, eigentlich kaum noch Möglichkeiten, sich überhaupt irgendwohin zu orientieren. Ich habe mich so ein bisschen als wirklich gestandener Linker, würde ich mich sehen, sehe ich mich eigentlich auch immer noch, irgendwann dann so ein bisschen heimatlos gefühlt und dachte, ja, was kann ich denn dafür, wenn Alice Weidel jetzt nun mal sagt, was Sache ist irgendwie. Ich habe ein Problem mit der AfD und ich mag sie überhaupt nicht, aber wenn Alice Weidel nun mal oder wer auch immer, Reitschuster meinetwegen irgendwie, mit dem ich inzwischen auch wieder meine Probleme habe, aber das ist ja auch egal. Man kann ja temporär zusammengehen. So diese Heimatlosigkeit, dass ich mich links im Prinzip überhaupt nicht mehr wiederfinde. Die Linke hat sich doch sehr vereinnahmen lassen, oder?
Ja, also erstmal, in der Tat ist ja eigentlich ein Gesundheitsgeschehen nicht etwas, was man in Rechts-Links-Kriterien einordnen würde. Ja, das ist ja schon mal das Erste. Zum Zweiten haben wir ja gesehen, dass was auch immer in dieser Frage tatsächlich interessante Schnittstellen zwischen was auch immer Herrn Kubicki, Frau Weidel und Frau Wagenknecht bestanden haben. Ja, die im Wesentlichen das Gleiche gesagt haben von der Linken, von der AfD, von der FDP. So. Und ich hatte eben schon ausgeführt mit der Kontaktschuld, dass das, glaube ich, ganz zentral war, dass viele in der bürgerlichen Mitte, ja, also Mitte-Rechts oder auch progressive Kräfte, die Vereinnahmung von links, von rechts auf keinen Fall zulassen wollten. Ja, wenn die das sagen, wenn die AfD das sagt, dann darf ich das nicht sagen. Das war dieses im Grunde totalitäre Kontaktschuldargument. Ja, aber bleiben wir bei der Linken. Ich war auch tatsächlich sehr überrascht, um nicht zu sagen entsetzt, als sehr früh schon bei diesen Demonstrationen, und dann gab es Gegendemonstrationen von der Antifa zum Beispiel, ja, die hatten dann den Spruch, say it clear, say it loud, wir setzen unsere Masken auf. Also eine gesellschaftliche Gruppe, die eigentlich fast institutionalisiert für den zivilen Ungehorsam da ist, ja, dafür ist die Antifa mal zuständig, ja, immer gegen die Staatsgewalt, gegen die Oppression und so weiter, dass die sich einmal auf das Gehorsamsargument gesetzt hat. Das fand ich sehr auffällig, ja. Das sind ja irgendwelche Reflexe außer Kraft gesetzt worden, dass man nämlich das, was die Linke oder die Antifa immer tut, nämlich eigentlich immer gegen die Staatsgewalt, gegen die Anweisung, gegen das Übergriffige zu sein, dass das nicht funktioniert hat. Und warum hat das nicht funktioniert? Sie sagen es, wir erinnern uns an diesen Beginn der Krise, wo keiner so richtig wusste, was los war, die Bilder aus Bergamo, mit diesem massiven Solidaritätsargument, mit diesem massiven Argument, wir müssen das tun, es ist alternativlos und es ist für das Gute. Ja, es ist für das Gute. Und wer nicht mitmacht, ist nicht solidarisch. Damit konnte man natürlich praktisch große Mehrheiten, 80%, 90%, die dann gesagt haben, da will ich unbedingt dabei sein, weil wer will schon schlecht sein? Wer will unsolidarisch sein? Wer möchte andere gefährden? Ja. Und in dem Moment, wo diese Dinge noch nicht klar waren, konnte das so durchgerollt werden, obwohl ich zu Beginn sehr skeptisch war. Und wir haben ja diese Solidarität auch, ich sag mal, wirklich inszeniert. Also ist ja heute vergessen. Aber es standen ja Leute auf den Balkonen und haben geklatscht um 20 Uhr europaweit. Bella Ciao gesungen, was eigentlich Partisanenlieder sind. Ja, wir haben Bella Ciao gesungen, obwohl es Partisanenlieder sind, für Kranke und Solidarität. Was wir nicht gemacht haben bis heute, sind tatsächlich vernünftige Gehaltsauszahlungen oder Gehaltsaufstockungen für das Personal. Das heißt, dieser Nimbus der Solidarität, und das war ja eigentlich das Fatale, hatte noch nicht mal das, wofür die Linke eigentlich zuständig gewesen wäre, nämlich zu schauen, dass die Betroffenen tatsächlich dann auch mehr Lohn bekommen. Ja, also das ist ja dann nur sehr partiell passiert. Die haben eine einmalige Zusage bekommen und so weiter. Und das heißt, um diesen Punkt vielleicht noch zu machen, dass die Linke, glaube ich, tatsächlich ihren Reflex der Gesellschaftskritik, wer sind eigentlich die Akteure dieses ganzen Geschehens, wer verdient, wer hat Macht, wer setzt welche Interessen durch, Pharmaindustrie, was auch immer, wo ja normalerweise alle dann hellhörig werden, ja, vor allen Dingen, wenn es darum geht, welcher ökonomische Treiber steht dahinter, wer verdient an solchen Krisen, das ist die Aufgabe der Linken, sowas zu benennen. Und das hat sie nicht gemacht, weil das Ganze verabsolutiert wurde, weil es hochgradig moralisiert wurde und weil es eben für das Gute war. Ja.
Ja.
Das kann man entkommen.
Ja. Ja, aus Bella Ciao ist Ciao Bella geworden, denn mittlerweile werden die Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen wollen, ja wie die Hunde vom Hof gejagt. Ich glaube, so sinngemäß haben sie es auch geschrieben, aber da sprechen wir auch vielleicht später nochmal drüber. Ich würde nochmal, bevor wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, über ein aktuelles Beispiel sprechen, und zwar der Chef der BKK ProVital, der ja sich doch bei seiner Auswertung der Daten sehr über die Impfnebenwirkungen gewundert hat und das dann auch publik gemacht hat. Ja, der sollte eigentlich ein Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut führen, ist aber dann kurzerhand fristlos entlassen worden. Ich habe jetzt noch einen Artikel darüber gelesen, wie das Ganze zustande kam. Also es war wohl wirklich schmutzig, muss man so sagen, und war im Prinzip schon mehr oder weniger vorbereitet. Ich glaube, er ist dann sogar aus der Konferenz einfach rausgeschaltet worden. Also, aber gut, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht belegen. Aber nichtsdestotrotz, also sein Fehler war ja im Prinzip, dass er der allgemeinen Erzählung nicht folgt. Und Impfnebenwirkungen ist ja sowieso ein Thema, das im Prinzip, das ist tot, also zumindest wenn es um Politik und auch Großteile der Medien geht. Und ich frage mich dann halt, Sie sitzen jetzt hier und Sie sind ein kritischer Mensch und darüber freue ich mich. Aber wenn man bedenkt, dass ein Krankenkassenchef, der nun nicht in Verdacht steht, Verschwörungstheoretiker oder sonst was zu sein, dass der aufgrund von solchen Daten, das ist ja nicht mal eine Meinung, es sind Daten, komplett also sofort gefeuert wird und quasi seine Existenz beraubt oder zumindest in ihr gefährdet wird, wer soll dann überhaupt noch was Kritisches sagen? Also wir sind ja wirklich an einem Punkt, an dem jede Abweichung ja eigentlich persönliche Konsequenzen hat. Sie haben es ja selbst erlebt. Wir können ja vielleicht gleich auch nochmal über Ihren Fall sprechen. Wer soll noch was Kritisches sagen?
Also das ist ja über die ganzen 2 Jahre, haben wir ja gesehen, dass einerseits kritische Wissenschaftler sozusagen aus dem Diskursraum gedrängt wurden. Ja, also was auch immer, Herr Wodak oder Herr Bakhti oder Luc Montagnier in Frankreich oder Herr Professor Haditsch in Österreich. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, ja, weil Wissenschaft ist ja ein Diskurs von herrschender Meinung und Minderheitenmeinung. Und ich glaube, wir hätten der Wissenschaft, aber auch den Medien einen großen Gefallen getan, wenn man zu Anfang, was auch immer, ja, eine Diskussion bei Anne Will zwischen Herrn Wodak und Herrn Drosten zugelassen hätte, ja. Aber und dann hätten sich alle Zuschauer eine Meinung bilden können, so wie das ja in einer pluralistischen Gesellschaft eigentlich der Fall ist. In dem Moment, wo aber einige Leute aus dem Diskursraum ausgeschlossen wurden und der Diskursraum nur noch in engen Bahnen stattfinden durfte, es gab ja dann so kritische Stimmen, die aber nur noch so ein bisschen kritisch waren, ja. Also Herr Streeck durfte gegen Herrn Drosten sprechen oder Herr Stöhr durfte mit Herrn Drosten sprechen, die waren dann noch in den Talkshows sozusagen zugelassen, ja, aber andere wurden nicht eingeladen, ja, das heißt, wir hatten eine absolute, als wenn sie so Leitplanken des Diskurses haben und jenseits der Leitplanken durfte nicht geredet werden. Wie Sie schon gesagt haben, auch ich habe erfahren, dass man sowieso Anwürfe bekommt, Morddrohungen bekommt, ich hatte eine Rufmordkampagne am Start, also mir wurde übelst mitgespielt im Internet, auf Twitter, auf anderen Medien mit Sätzen wie, wir wünschen das Ableben von Frau Gero oder wir wünschen die Bücherverbrennung von Frau Gero. Also wirklich Sachen, wo man dann doch irgendwie den Kopf schüttelt, aber auch eigentlich nichts mehr dagegen tun kann, weil ich habe schon auch erfahren, dass der gesamte Diskurs extrem personalisiert wurde. Man wurde immer angegriffen mit persönlichen Argumenten. Ja, sind Sie eigentlich Wissenschaftlerin oder wie auch immer, also oder Frau, als Frau angegriffen. Also es ging nie um Sachargumente und das, was man sozusagen kritisch gestellt hat, sondern es wurde sofort eine persönliche Kritik der Person, ja. Und das alles war sehr, sehr auffällig und deswegen schreibe ich ja auch in das Buch oder in den Essay hinein, dass die bürgerliche Mitte, die sprechen wollte, und ich glaube, am Anfang waren das ja einige, die wurde abgeräumt, ja. Und dann ist ja sozusagen der Reflex, oh mein Gott, wenn das so gefährlich ist, den Kopf aus dem Fenster zu hängen, ja, dann ziehe ich halt den Kopf ein, dann mache ich halt die Gardine zu. Das habe ich halt natürlich mehrfach erlebt, dass man bei irgendwelchen Abendessen, ja, wenn man sich dann doch mal irgendwie getroffen hat, alle möglichen Leute gesagt haben, zu mir zum Beispiel, ah, Ulrike, das ist aber so hier so toll, wie du sprichst und so weiter. Ich kann das ja nicht, ja. Ich bei mir im Betrieb, bei mir in der Schule, bei mir im Ministerium, ich kann nicht, ja. Und dann habe ich gesagt immer, Leute, ich brauche das Lob nicht, ja. Also wenn wir alle sprechen, haben wir die Situation nicht, ja. Weil es ist ja, man will ja nicht dafür gelobt werden, dass man sozusagen den Kopf aus dem Fenster hängt, ja. Das ist ja so. Aber allein die Tatsache, dass man das erleben musste, also dass ich sozusagen der Bundesrepublik überhaupt mal das Gefühl hatte, dass hinter vorgehaltener Hand oder hinter zugezogener Gardine Sachen gesagt werden, von denen die meisten meinten, sie können das nicht mehr nach außen sagen. Das allein ist ja schon sehr bedenkenswert, ja.
Ja.
Und jetzt kommen wir auf den Fall von der BKK zu sprechen. Ich habe das getwittert. Ich finde das unterirdisch, ja. Und zwar 2 Sachen. Erstens, dass es passiert. Und zweitens, dass es keinen medialen Skandal darüber gibt. Denn ja. Spiegel Online und so weiter haben das ja schon wieder klein geschrieben. Die Daten seien ja problematisch von der BKK und so weiter. Das heißt, es wird ja eigentlich, das System verteidigt sich, anstatt anzuerkennen, dass hier für eine Demokratie Unterirdisches passiert. Ein kritischer Geist, der mit dem Paul-Ehrlich-Institut sprechen möchte, wird gefeuert. Eigentlich ist das genau, was wir zum Beispiel, wenn wir über Russland reden, ja, und sagen, da werden NGO-Leute, die dürfen da in Russland nicht mehr frei agieren. Eigentlich ist das genau das, was wir machen. Und dieser Doppelstandard, dieses Double Blind, was wir hier anwenden, das finde ich wirklich höchst hochgradig problematisch, ja. Und ich kenne selber Journalisten, ich kenne selber auch Professoren, die, oder nicht Professoren, aber Mittelbauleute, die das Gefühl hatten, dass wenn sie sich kritisch äußern, werden die Arbeitsverträge nicht verlängert. Wir hatten ja Kündigungen auf allen Ebenen, ja, also dass nicht Geimpfte gekündigt wurden, wie auch immer. Das heißt, wir sind tatsächlich in dieser Hinsicht in der Gesellschaft längst nicht mehr auf demokratischem Boden.
Ja. Ja, also ich habe tatsächlich von Kontakten, die auch Russland kennen, wirklich in jüngerer Zeit häufiger mal gehört, naja, eigentlich ist die Presse in Russland inzwischen deutlich freier als die in Deutschland.
Genau. Übrigens zu diesem Satz, ich höre den Satz auch und ich würde das sogar aus eigenem Erfahren so sagen wollen. Ich war in Moskau, also im letzten Herbst noch, ja. Ich war in Kiew, ich war in St. Petersburg und ich hatte Diskussionen, wirklich frei, also aber eben auch frei von diesen politisch korrekten Forminhalten. Ja, also diese fast mantraartigen Floskeln, die man immer erst absondern muss inzwischen bei irgendwelchen deutschen Theaterbühnen, wo man immer erst mal dreimal sagen muss, dass man was auch immer für die Triggerwarnung und so weiter ist. Ja, und wenn das alles mal wegfällt, oder bei amerikanischen Universitäten, ich war letztens, hatte ich im Zoom in einer amerikanischen Universität, da gab es 10 Minuten Disclaimer. In this class we won't do this, we won't say this, we won't do this. Ja, no racism, no this, so. Und danach haben sie schon fast keine Lust mehr zu sprechen, ja, weil sie müssen ja so aufpassen auf wirklich jedes Wort, auf die Goldwaage, dass man gar nicht mehr weiß, wenn ich jetzt irgendwie Black sage, ist das schon wieder falsch gegenüber People of Color und so weiter, dass ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, man ist schon befangen, noch bevor man spricht. Und wenn das alles wegfällt, dann fällt einem das ja erstmal wieder auf, dass das alles weg ist. Und das habe ich in St. Petersburg auch so wahrgenommen. Insofern würde ich auch dafür plädieren wollen, dass wir hier mal ein bisschen weg von der Selbstgerechtigkeit kommen und mal ein bisschen selber auf unsere Diskurse schauen im Westen, anstatt immer nur auf die anderen zu zeigen.
Genau. Und diese Diskurse, die haben ja tatsächlich stattgefunden. Sie hatten da das Beispiel von der Euro-Einführung und damals haben sie wohl die FAZ und die Zeit verfolgt und die hatten sehr unterschiedliche Einstellungen zu dieser Euro-Einführung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer eher kontra, wer eher pro war. Finde ich auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es gab dieses Pro und Contra. Und beide haben argumentiert und beide haben auch gar nicht schlecht argumentiert. Man konnte sich dann im Prinzip aussuchen, okay, wozu tendiere ich jetzt eher FAZ oder eben Zeit? Aber es hat stattgefunden. Und damals ist natürlich, logischerweise, niemand auf die Idee gekommen zu sagen, die FAZ sind Verschwörungstheoretiker oder die Zeitleute sind Schwurbler oder so, sondern es wurden einfach Argumente, gute Argumente, was man ja auch heute machen könnte, gute Argumente gegenübergestellt und der Leser konnte sich dann seine Meinung bilden. Also mehr Demokratie und Pluralismus in der Medienlandschaft kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also es ist ja vorbildlich. Und all das ist komplett, ich sag's mal, im Arsch im Prinzip. Und ich frage mich, was ist in dieser Corona-Krise mit den Medien passiert? Haben Sie eine Erklärung?
Also erstmal würde ich Ihnen beipflichten wollen, dass es schon abenteuerlich war. Ich nenne es ja tatsächlich auch, heute Freitag ist die erste Rezension im Freitag erschienen, ja, und da hat der Rezensent, es ist eine sehr schöne Kritik geworden, also ich freue mich über diese erste positive Rezension meines Buches, aber er hat beanstandet, dass ich den Begriff der Gleichschaltung benutzt habe für dieses mediale Geschehen, ja. Ich habe natürlich dazu geschrieben, nicht Gleichschaltung auf Knopfdruck, weil da irgendwer sagt, so jetzt müsst ihr alle so, sondern ich habe versucht, die Mechanismen auszuleuchten, wie das passieren konnte, dass ohne, dass jemand zentral auf den Knopf drückt, ja, trotzdem alle in die gleiche Richtung berichtet haben, ja, Corona, Bilder, Bergamo und so weiter, ja, so. Eine selbstinszenierte, vielleicht auch hysterisierende Panikmache. Mit Panik kann man Geld verdienen, mit Angst kann man Geld verdienen. Es gibt ja psychologische Mechanismen, die das alles erklären. Aber es war einfach so, als wenn es so einen Wettbewerb gegeben hätte. Ja, wer hat die schlimmsten Bilder und so weiter. So. Und daraus entstanden ist ein unglaublich uniformes Meinungsbild, das dazu geführt hat, wie Sie sagen, oder wie ich auch sage in dem Essay, dass praktisch jede andere Meinung abgeräumt wurde. Ja, das war alles alternativlos. Es konnte nur in die Richtung berichtet werden. Diese größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg, diese ganzen Begrifflichkeiten, die man ja auch mal in Frage stellen könnte. Und es war praktisch kein Widerspruch mehr möglich. Also es gab keinen Raum mehr für legitime Kritik. Ja, wir hatten mit den Leitmedien, also den öffentlichen Rechtlichen, egal ob der Deutschlandfunk, SWR, NDR oder eben auch Zeit, Süddeutsche, FAZ, praktisch keine Zeitung auch, die da irgendwie ausgeschert ist. Zu Beginn ein bisschen die NZZ, da konnte man dann noch Agamben lesen, der es aber auch nicht mehr in die Süddeutsche oder in die FAZ geschafft hat. Ne? Also es ist ja auch interessant, wie auf einmal ein großer italienischer Philosoph, der vorher sozusagen der Guru der Linken gewesen ist. Ich war selber noch 2006 in der Schwangeren Auster in Berlin, wo Agamben gesprochen hat und vor Hunderten von Zuschauern einen Vortrag gehalten hat. Ja, und auf einmal war Agamben Rechter und durfte nur noch in die NZZ. Also das war alles so abenteuerlich zu sehen. Wir hatten die Bildzeitung.
Obwohl
die
es sein Buch ja schon viel länger gibt. Ne?
Ja, also Fusaka, das Gesagte. Genau, das Fusaka-Buch, genau. Und wir hatten die Bild-Zeitung, die ausgeschert ist, Boulevard, ja. Wir hatten dann aber auch zum Beispiel die Krise um Julian Reichelt, ja. Also es ist sehr interessant, was dann auch, also die will ich jetzt auch hier nicht im Detail diskutieren, ja. Aber auch da eine Stimme, die dann auf einmal weg war. Wir hatten die Welt als Zeitung, die sich ziemlich klar positioniert hat, aber doch versucht hat, auch so balancing zu sein. Und die Berliner Zeitung teilweise. Das heißt, der Meinungspluralismus, da wäre ich bei Ihnen, dass man so, wie man in den 80er, 90er Jahren sagen konnte, naja, die FAZ ist eine konservative Zeitung und der Spiegel ist progressiv und die Zeit ist liberal, dass man also wusste, wenn ich die Zeit lese, ist das eher pro-europäisch und für den Euro. Und wenn ich die FAZ lese, ist das eher gegen den Euro. Aber wenn ich beide zusammen lese, kriege ich eine ungefähre Idee, wo das Spektrum ist. Ja? Und das Spektrum wurde abgeräumt. So, jetzt fragen Sie mich, warum ist das so? Und dazu würde ich gerne was sagen. Ich glaube, dass es in Corona massiv war, weil Corona natürlich so ein Thema war, was konnte keiner entkommen. Jeder hatte mit Corona zu tun. Ja, es ist ja in den einzelnen Lebensalltag eingedrungen. Aber vom Phänomen her, mit Phänomen meine ich eine Blasenbildung, ja, wo sozusagen eine Deutungshoheit durch ein System geprescht wird und man praktisch keinen anderen Grund oder Meinung haben kann, das habe ich schon vorher beobachtet. Also ich persönlich zum ersten Mal in der Bankenkrise, ich bin ja eigentlich Expertin für Europapolitik und habe mir diese Governance-Strukturen sehr gut angeguckt und dann ging das ja los, Sie erinnern sich, Bankenkrise, faule Griechen, die Griechen sind es gewesen, ja. Es waren natürlich nicht die Griechen, es waren die Banken, ja. Wir haben eine Bankenkrise umgedeutet in eine Euro-Krise, der Euro war an überhaupt nichts schuld, ja, der Euro war die ganze Bankenkrise durch stabil, er hatte eine gleichbleibende Inflationsrate, Exchange Rate und so weiter. Aber wir haben es geschafft, den Leuten zu erzählen, dass an diesem ganzen Tohuwabohu, an dem die Banken schuld waren, die faulen Griechen schuld waren. Ja? Und wer was dagegen gesagt hat und gesagt, nee, Moment mal, wir haben hier einerseits eine deutsche Hegemonie im Eurosystem. Es liegt nicht an der griechischen Mineralölsteuer oder an der mangelnden Liberalisierung von ein paar griechischen oder Athener Taxibetrieben, sondern es liegt an Empty Shells, an Leerverkäufen, an den Landesbanken und an wem auch immer es liegen mag, ja, Bankenkrise. Der hatte das vielleicht noch irgendwo im Handelsblatt, aber man drang nicht durch. Ja, das heißt, schon da gab es eine unglaubliche Zementierung von Deutungshoheiten. Und wer das nicht mitgetragen hat, musste entweder in marginalisierte Zeitungen, also Blätter für deutsche und internationale Politik oder Le Monde Diplomatique, die natürlich dann keiner liest, ne? Die haben dann so Auflagen von 5000 und so weiter. Und da habe ich das zum ersten Mal gemerkt. Und das zweite und dritte Beispiel in der letzten Dekade ist natürlich, wie schätzen wir Russland und Putin ein, ja, wo dann dieses, hier Krone Schmalz-Jakobsen, dieser Begriff des Putin-Verstehers gekommen ist, ja, der auf einmal negativ konnotiert wurde, wo wir doch eigentlich, ist ja Verstehen was Gutes, ja, Verstehen ist ja was Gutes. Wir waren ja immer stolz darauf, dass Herbert Wehner oder Egon Bahr Russland verstanden haben, ja, so. Auch da wurde eigentlich so moralisierend schon gesagt, wer Putin versteht, ist schlecht, obwohl es ja eigentlich immer Grund einer Demokratie ist, den Feind, selbst wenn es ein Feind ist, ihn zu verstehen. Ja, so. Das dritte war eigentlich diese Geflüchtetenkrise, wo ich ja dafür war. Ja, ich bin gegen Frontex und bin für die Aufnahme von Flüchtlingen und dass Europa eine gute Flüchtlingspolitik macht und legale Einreisewege schafft. Aber die Art und Weise, wie diese Refugees Welcome sozusagen Argumente auch so, ich sag mal, massiv über den leitmedialen Raum präsentiert wurden, war jeder, der gesagt hat, aber Moment mal, vielleicht war die Art und Weise, wie Frau Merkel das gemacht hat, nämlich ohne Konsultierung ihrer europäischen Partner oder vielleicht macht es doch Probleme im Bereich der Jobsuche oder der Wohnungen, ja, das waren auf einmal Rassisten. Also schon da hat sozusagen die moralische Schließung funktioniert, dass jeder, der nicht dafür ist, ist eigentlich ein Böser und ist ein Rassist oder was auch immer. Ja. Und dann kommt Corona, so als viertes Beispiel, wo ein medialer Raum in meinen Augen massiv moralisch geschlossen wurde. das ist jetzt die Solidarität. Wer nicht dafür ist, ist dagegen. Wer dagegen ist, ist nicht solidarisch. Es ist für das Gute. Wer nicht für das Gute ist, ist böse und rechts und so weiter. Und bei Corona wurde es augenfällig, weil eben Corona, da ist keiner dran vorbeigekommen als Thema. Und insofern müssen wir uns natürlich fragen, wenn wir sagen, Corona war keine Ausnahme. Ich will jetzt hier gar nicht über die Ukraine und den Russlandkrieg sprechen. Ja, ich konstatiere nur, Russland, die Aggression, das ist alles unterirdisch, völkerrechtswidrig, ganz klar. Ja, was in der Ukraine passiert, ist eine Tragödie. Trotzdem stelle ich auch hier fest, dass wir eine fast überschießende Moralisierung haben. Ja, man für die Ukraine den Finger heben und sagen, können wir mal diese Argumente oder können wir wenigstens Putin verstehen in seinen strategischen Überlegungen? Schon dann ist man sozusagen wieder aus dem Diskursraum raus. Oder wenn man sagen möchte, Moment mal, Angriffs, also hier der Satz zum Beispiel, wer einen Angriffskrieg macht von Olaf Scholz, ist nicht mehr Teil der Staatenwelt, der internationalen Staatenwelt. Ja, dann sind die Amerikaner aber auch raus aus der internationalen Staatenwelt. Ja, weil
Schon lange.
Ja, weil 80% aller Kriege seit 1949 sind von Amerika ausgegangen. Irak war das letzte. So, das heißt, auch da ist eine moralische Überhöhung und ein Double Blind am Start, der ja tatsächlich auffällig ist. Ja, also wenn jetzt hier in München in einem Krankenhaus Russen nicht mehr behandelt werden, ja, hat das nichts mit diesem Krieg zu tun. Ärzte behandeln Menschen, Punkt, ja. Und insofern müssen wir uns, weil ich jetzt nicht über die Ukraine und Russland reden möchte, trotzdem einfach fragen, in den 70er Jahren haben die Kommunikationswissenschaftler alle gesagt, the medium is the message. Das heißt, das Internet ist jetzt the medium und damit the message. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen den Medien, die wir hatten, und dem Internet? Der Unterschied ist, alle können senden. Sie können senden. Wir senden jetzt. Ja, das konnten Sie vorher nicht. Vorher brauchten Sie ein Funkhaus oder eben eine Zeitungsredaktion. Also brauchten Sie Geld, damit Sie was schreiben können. Ja, weil so eine Zeitung verlegen konnte jetzt auch nicht jeder. Deswegen war das so wichtig. Ja, wer hat eigentlich welche Zeitung? Ja, wer so. Deswegen war es auch so wichtig, so viele Zeitungen zu haben. Ja. Und deswegen war zum Beispiel auch hier letztes Beispiel 1991, ja, Jelzin, der Sturz. Was musste man besetzen? Den Regierungssitz und das Funkhaus. Ja, wer sendet, hatte immer eine Deutungshoheit. Ja, das müsste sie ja heute nicht mehr, weil jetzt kann ja jeder sich hier, wie wir das jetzt machen, vor eine Internetkamera setzen und senden. Ja, sie müssen nicht mehr nur hören. Und the medium is the message. Insofern werden wir wahrscheinlich feststellen können, dass das Internet das gesamte mediale Geschehen massiv verändert hat. Einerseits in die Polarisierung und Blasenbildung, dass jeder dahin gehen kann, wo er will. Man muss ja nicht mehr bei den Leitmedien bleiben. Das war ja das zentrale sozusagen Geschehen der Corona-Krise, dass wir auf einmal haufenweise sogenannte alternative Medien hatten, ob die jetzt Multipolar hießen oder Kaiser TV oder was auch immer, ja, oder meinetwegen Servus TV, wo andere Dinge gesagt wurden und wo die anderen Argumente, die im leitmedialen Raum nicht mehr gesagt werden durften, wo die hingegangen sind. Das heißt, wie Wasser sich einen Weg sucht, suchen sich ja kritische Argumente ihren Weg. Und wenn wir den Raum der legitimen Kritik im leitmedialen Raum zugesperrt haben, dann haben sich diese Argumente einen Weg gesucht in die sogenannten alternativen Medien. Die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen, ja, Nachdenkseiten, keine Ahnung was. Aber vor allen Dingen sind diese Clips und diese ganzen YouTuber, die auf einmal am Start waren und die, was auch immer, die Daten des RKIs auseinandergenommen haben, die sind ja alle, die konnten ja alle gesendet werden, ja. Und auf einmal hatten wir etwas, was wir vorher nicht hatten, das bezeichne ich ja in dem Essay, ist ja ein zentraler Punkt in diesem Essay, hatten wir eine völlig gespaltene Öffentlichkeit, was natürlich für eine Demokratie ein Problem ist. Eine Demokratie lebt davon, dass man eine gemeinsame Öffentlichkeit hat, in der man die Dinge verhandelt. Habermas, Faktizität und Geltung würde sagen, und diese Öffentlichkeit lebt davon, dass es Fokus und Filter gibt, nämlich Redaktionen oder Rundfunkredakteure, die halt Nachrichten sortieren, klassifizieren, auswählen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit die Öffentlichkeit darüber diskutiert und sich ihre Meinung bildet. Ja? Mit dem Internet ist natürlich Fokus und Filter sind verloren. Ja, also das Internet filtert ja nicht mehr. Jeder kann, ja, jeder kann senden. Und dadurch sind zwei Sachen sozusagen parallel entstanden. Einerseits die Polarisierung, Leitmedien und oppositionelle oder alternative Medien, die aber nicht mehr sich miteinander berührt haben. Und das war fundamentale Erosion der Demokratie, wenn auf einmal der eine Teil der Bevölkerung dazu hört und das glaubt und der andere Teil der Bevölkerung andere Medien konsumiert und die glaubt, ja, wir müssen uns daran erinnern, Demokratie ist, glauben zu dürfen, was sie wollen. Die Demokratien sind meistens stolz darauf, dass sie irgendwelche religiösen orthodoxen Minderheiten schützen, die in ihren totalitären Staaten verjagt werden. Ja, also Demokratie ist Glaubensfreiheit. Und das hatten wir. Und es ist ja das zentrale Problem der Corona-Debatte geworden, dass die einen geglaubt haben, die Impfung ist das einzige Heilmittel, und die anderen haben geglaubt, die Impfung ist ein großes Problem. Ja, und das hat natürlich was damit zu tun, was kommt in welchen Kopf. Und diese Polarisierung, die dann durch das Internet betrieben wurde, the medium is the message, hat, glaube ich, zentral den Corona-Diskurs als demokratischen Diskurs nicht mehr möglich gemacht. Und deswegen ist die einzig wichtige Frage jetzt, kriegen wir das nochmal zusammengeführt? Kriegen wir das nochmal synthetisiert? Ja, also dass die Argumente aus den alternativen Medien in die Leitmedien kommen und dass der Raum für legitime Kritik in den Leitmedien wieder größer wird. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt passiert. Ich habe das Gefühl, dass sehr viel gearbeitet wurde in diesem alternativen Medienraum an Argumenten, an Fakten, die zusammengetragen wurden, dass jetzt sozusagen die Leitmedien gar nicht mehr dran vorbeikommen, problematische Sachen zu thematisieren. Ja, und das wäre ja dann auch der Erfolg eigentlich dieser alternativen Diskussionsstruktur, die wir hatten. Ja, und das ist jetzt die Frage, glaube ich, die sich stellt, ob wir das nochmal zusammenfügen. Letzter Satz zu diesem Punkt. In dem Essay sage ich ja auch nochmal, das, was uns bei Corona wirklich verloren gegangen ist und unter demokratietheoretischer Gesichtspunkt ist das fatal, nämlich, dass wir zwischen Sprecher und Argument nicht mehr getrennt haben. Wir wissen ja, der Kindesmund tut Wahrheit kund und so weiter. Ja, wir wissen, dass aus dem richtigen Mund das falsche Argument kommen kann. Wir wissen aber auch, dass das aus dem falschen Argument das richtige Argument kommen kann. Ja, Sie sagten zu Beginn, Alice Weidel hat doch zum Teil vernünftige Sachen gesagt. Ja, aber der falsche Mund, mit dem man ja nicht in Kontakt sein möchte. So. Diese Trennung, diese zentrale Trennung von Sprecher und Argument, wenn Habermas sagt, der herrschaftsfreie Diskurs, da geht es nur um das bessere Argument, da geht es nicht, aus welchem Mund das Argument kommt, das haben wir natürlich völlig sozusagen vergeigt im Corona-Diskurs. Wir haben dekretiert, die Leitmedien sind die guten Medien, die Leitmedien haben die Wahrheit, alle alternativen Medien machen Fake News, ja, und wir haben nach der Form, nicht nach dem Inhalt sortiert. Wenn das von der FAZ kam, war das gut und richtig. Und wenn das von Multipolar kam, war das falsch und Fake News. Ja? Und dann haben auch noch die Leitmedien sich erdreistet, sogenannte Faktenchecker, ja, das nenne ich ja in dem Buch den Wächterrat aller Iran, Faktenchecker loszuschicken ins Internet und irgendwelche YouTube-Clips zu löschen, als hätte man im 21. Jahrhundert auf einmal die Wahrheit erfunden, was ja für eine Demokratie schon mal kontraintuitiv ist, ja, weil eine Demokratie verhandelt Ansichten und hat keine Wahrheiten.
Genau, Wahrheit und Lüge, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte noch ganz kurz zwei Anmerkungen machen. Zum einen hinsichtlich der alternativen Medien, die Nachdenkseiten gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube, ja, 15 Jahre.
Genau. Telepolis auch, also, so und Heise auch.
Ja, genau. Telepolis, genau. Ja, genau. Also das nur fürs Protokoll sozusagen. Aber es sind natürlich in dieser Krise viele entweder neue Medien entstanden oder eben auch bekannt geworden, obwohl es sie vorher schon gab und sie irgendwo rumgedümpelt haben oder so.
Genau, Milo Matuschek zum Beispiel, ja, oder Reitschuster. Also es gibt ja schon.
Gunnar Kaiser auch, den gab es ja genau, auch schon relativ lange. Ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm. Wie gesagt, das nur fürs Protokoll. Und noch ganz kurz zur Ukraine, da finde ich es, weil wir da natürlich auch wieder bei dieser kategorischen und ja auch sehr aggressiven Berichterstattung sind. Also Lüge und Wahrheit wird da ja auch sehr klar getrennt, was in einem Krieg sowieso völlig absurd ist, weil man das gar nicht kann. Das geht überhaupt gar nicht, weil ja beide Seiten immer Lügen, Betrügen, Propaganda machen und so weiter. Ich fand aber ganz interessant die mediale Reaktion auf diese erste Ansprache von Putin, als er über die Geschichte der Ukraine gesprochen hat und dann gesagt hat, dass Lenin sie eigentlich gegründet hat und Stalin da auch noch was mit zu tun hatte und so weiter. Was für mich eigentlich ein Grund gewesen wäre zu sagen, oh, interessant, da mal zu erfahren, Mensch, dass eigentlich Russland aus Kiew entstanden ist und so, sind ja durchaus historisch interessante Zusammenhänge. Daraus gemacht wurde dann aber, Putin will die alten Grenzen zurückhaben. Also das fand ich schon wirklich sehr ambitioniert, weil er davon ja überhaupt nicht gesprochen hat, sondern er hat ja wirklich eigentlich, also für mein Empfinden, so ist es bei mir angekommen, nur die Geschichte erzählt. Wollte ich aber nur noch mal eingestreut haben, von wegen verkürzte Erzählung. Ne? Also der Ukraine-Krieg geht jetzt sozusagen medial los mit der Anerkennung der Volksrepubliken durch Russland. Und davor war eigentlich nichts. Und also, das ist Wahnsinn.
Ja, ich habe, also Kiew ist die Mutter der Rus. Ne? Das lernt man, Studium gelernt. Kiew ist die Mutter der Russen. Ja?
Okay.
Also, kann natürlich gut. Es gibt übrigens auch, bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein sehr guter Artikel erschienen aus Politik und Zeitgeschichte über in der Tat den Nationalismus der Ukraine und faschistische Tendenzen und so weiter. Also das ist ja alles viel vielschichtiger, als wir denken. Ja, und ich gebe Ihnen recht. Dieses Gefühl, auf einmal ist Putin jetzt hier 2022 der riesengroße Aggressor und deswegen muss moralisch sofort was geschehen, muss ja auch, ja, um das ganz klar zu sagen, die Aggression ist völkerrechtswidrig beansprucht und das ist eine Tragödie, dass jetzt sozusagen die Ukraine zum Schlachtfeld wird, weil ich war, wie gesagt, in Kiew, ich habe die besten Diskussionen über Europa gehabt mit jungen Ukrainern. Das ist eine Tragödie, dass dieses Land jetzt so zerrieben wird. Aber die Geschichte nicht mitzuerzählen, ja, fangen wir mal mit Julia Timoschenko an und der Orange Revolution oder dem Maidan und was dann passiert ist und so weiter und so weiter. Da finde ich auch, dass wir an Differenziertheit ja einiges ausblenden im Moment, abgesehen vom doppelten Standard, ja, Angriffskriege Russland, Angriffskriege Amerika und Double Blind, das haben wir schon erwähnt, aber dass wir sozusagen die Vorgeschichte nicht miterzählen. Es kommt ja jetzt so ein bisschen, ja, dieses, ja, wenn es um diese Versprechen geht, was hat man Putin eigentlich versprochen, ohne es zu verschriftlichen, ja, Expansion der NATO und so. Und da in der Tat habe ich auch den Eindruck, dass wir moralisch überhöhen, nicht mehr differenzieren, Vorgeschichte ausblenden, ja, also Vorgeschichte ausblenden und damit natürlich auch Mitverantwortung ausblenden, ja, also EU, Assoziierungsabkommen, was ist da alles passiert, ja, es gehören ja immer zwei zum Streiten und ich würde mir nur wünschen, dass wir auch da nochmal gucken, wie wir in die Vereindeutigung der Welt findet da auch statt. Ja, ich hatte das eben schon erwähnt, die Vereindeutigung der Welt, dass wir den Zwischenraum nicht mehr finden. Ja, also den Zwischenraum zwischen ausdifferenzierten Debatten. Ich muss tatsächlich in diesen ja in den letzten Wochen ganz oft, ich glaube, es ist das Gedicht von Stefan Morgenstern, ja, an den Lattenzaun denken. Es war einmal ein Lattenzaun, der hatte einen Zwischenraum. Ja. Und dann kam irgendwie so ein Architekt und baut den Lattenzaun ab und dann gibt's halt keinen Zwischenraum mehr. Ja. Ist ein ganz schönes Gedicht und dieses Gedicht, dass wir den Zwischenraum nicht mehr finden, ja, in unseren Diskussionen. Es ist jetzt schwarz-weiß. Ist es jetzt the medium is the message? Macht das Internet das? Das weiß ich nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass wir immer mehr in Schwarz-Weiß-Kategorien, gut, böse, moralisch überhöht und so weiter kommen. Und damit in fatale Gleichsetzungen und Undifferenzierungen. Und dass jeder, der dann nochmal den Finger hebt, gleich ein Putin-Versteher ist. Ja? Also wir unterscheiden da ja auch nicht mehr zwischen einem ganz schrecklichen Kriegsgeschehen und einer Diskussion über taktische oder auch strategische Erwägungen. Ja?
Kommen wir nochmal zurück zu Corona. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug gemacht, aber das finde ich auch gut, weil es uns ja auch alle beschäftigt im Moment und von daher, mein Gott, warum soll man das jetzt hier aussparen? Trotzdem wieder zurück zu Corona. Demokratie, auch die Medien. Ich hatte mir eigentlich noch überlegt, darüber zu sprechen, wer denn jetzt eigentlich wen vor sich hergetrieben hat. Politik, die Medien oder sogar umgekehrt, eher die Medien, die Politik. Ich hatte teilweise eher letzteres Gefühl, dass alles irgendwie nicht so hart genug gewesen ist und die Medien eigentlich tatsächlich, also die Medien ist das gleiche wie die Wissenschaft, gibt es nicht in dem Sinne, aber Großteil der Medien tatsächlich gesagt, nein, das reicht alles noch nicht und das muss noch strenger und noch heftiger. Wenn Sie mögen, können Sie dazu was sagen, das als einfach nur als Stichwort. Interessant fand ich aber, dass Sie geschrieben haben, in der Demokratie ist auch das Lügen erlaubt. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, denn gerade das ist ja so die Diskussion der letzten zwei Jahre gewesen, irgendwie, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und wer lügt, der ist sowieso schlecht und dumm und Leugner und Antisemit und weiß der Henker was nicht alles. Tatsächlich, aber es ist natürlich so, dass logischerweise auch gelogen werden darf in einer Demokratie. Ich meine, der Mensch lügt sowieso jeden Tag, ich weiß nicht wie oft, irgendwie hat es ja schon Erhebungen gegeben. Aber in den letzten zwei Jahren durfte sozusagen aus einer bestimmten Perspektive heraus irgendwie nicht mehr gelogen werden. Das ist doch im Grunde auch mehr oder weniger dann das Ende der Meinungsfreiheit, oder?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das in meinem Buch den Wächterrat aller Iran nenne, wenn wir auf einmal im 21. Jahrhundert anfangen, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden, ja. In der Tat, also um das nochmal zu sagen, in der Demokratie ist selbstverständlich Lügen erlaubt und es ist aber auch Glauben erlaubt, Ja, also vor allen Dingen glauben, ja, woran glaube ich? Also um mal diese Lügen im Sinne von Andi Scheuer, ich lüge einfach mal oder ich treffe Entscheidungen bezüglich einer EU-Maut, ja, und mache das auch noch über Weihnachten und dann gibt es ein EuGH-Gerichtsurteil und dann weiß ich nichts davon und das hat aber den Staat jetzt mal 500 Millionen gekostet, ja, die, also natürlich wird gestunken und gelogen, bis sich die Balken biegen, das habe ich ja in das Buch geschrieben, ganz egal, ob Wirecard, Cum-Ex und so weiter. Und es ist die Aufgabe meistens einer progressiven Linken, diese ganzen Sachen aufzudecken, Untersuchungsausschüsse zu machen, parlamentarische Kommission, was auch immer. Das heißt, auch Werbung ist Lüge. Ja, also ich kriege nicht eine bessere Haut, weil ich Augenfaltencreme nehme. Ja, die meisten Parteiflyer sind Lüge. Ja, also Lüge im Sinne von schönen Erzählungen. Ja, Teletubbies-Erzählungen. Ja, also wenn wir die Lüge verbieten würden, wo kommen wir denn dahin? Ja. Insofern ist das Entlarven ist doch die Aufgabe der Demokratie. Ich entlarve den Parteiflyer als Erzählung, ja. Ich entlarve die Währung, die Werbung als nicht stimmig. Ich entlarve die Aussagen in der Enquete-Kommission als fehlerhaft, ja. Und dann gibt's ein Prozedere. So. Und das Gleiche übrigens mit Glauben, ja. Glauben, ich habe in den Essay auch reingeschrieben, es gibt ungefähr 600 Studien zum Thema Kaffee, ja, ob Kaffee gut oder schlecht für die Gesundheit ist, ja, also von super schlecht Herzrasen bis super gut, kriegst keine Ahnung, bist dynamisiert, ja, und welcher Studie man glaubt, hängt extrem davon ab, ob man Kaffee mag, ja. Also ich zum Beispiel mag eigentlich keinen Kaffee, ja, insofern ist mir auch egal, ob jetzt Kaffee gut oder schlecht ist, ja, aber wenn Sie Kaffee mögen, dann glauben Sie sicherlich keiner Studie, die Ihnen sagt, Kaffee ist schlecht, weil da müssten Sie sich ja selber in Frage stellen. Also glauben Sie eine Studie, die Ihnen sagt, Kaffee ist super. Ja? Mhm. Und die Tatsache, dass wir das nicht mehr wahrhaben wollten, weil wir bei Corona auf einmal auf die Idee gekommen sind, dass wir jetzt eine Wissenschaft haben, die so eine Art moderner, verabsolutierter Scientizismus ist, ja, wo die Wissenschaft das jetzt weiß und dann muss die Wissenschaft das in der Politik auch durchsetzen. Und nur das, und das ist verabsolutiert, das ist alternativlos, das hat mich erschrocken, angefixt, dass ich es fast gar nicht mehr verstanden habe. Ja, also wie wir sozusagen auf die Idee gekommen sind, erstmal die Wissenschaft im Singular zu verhandeln, ja, dann die Wissenschaft zu reduzieren auf Virologie, dann Herrschaftsmeinung und Minderheitenmeinung, also Wissenschaft als Diskurs, praktisch unterbunden haben und daraus dann eine Wahrheit gemacht haben. Die Wissenschaft hat jetzt die Wahrheit und diese Wahrheit muss dann in der Politik durchgesetzt werden. Kritik daran ist nicht mehr erlaubt. Die kritisieren, sind rechts und müssen raus aus dem Diskursfeld. Das fand ich über lange Monate, jetzt sind wir ja Gott sei Dank raus, aber über lange Monate schon wirklich ganz, ganz, ganz verwerflich. Das ist ja so, als hätten wir Lacan nicht gelesen, ja, der uns ja schon vor 50 Jahren mal den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit erzählt hat. Ja, also dass wir immer eine Wahrheit haben, aber fünf Wirklichkeiten. Das ist doch eigentlich, ich sag mal, Gemeinwissen jedes Polizeibeamten, der eine Unfallaufnahme macht. Ja, also wenn Sie einen Unfall haben und fünf Zeugen befragen, wie ist denn jetzt das Auto in dieses Fahrrad gefahren, dann haben Sie fünf Leute, die erzählen mehr oder weniger unterschiedliche Sachen. Und der kluge Polizeibeamte macht daraus eine kongruente Zusammenschau. Ja. Und kommt dann der Wahrheit des Geschehens relativ nah. Dass wir das alles abgeräumt haben, das fand ich schon sehr schauerlich. Und deswegen mache ich ja in dem zweiten Teil, nur um für die Leserinnen mal auch diesen Aufsatz zu strukturieren, ja, in diesem zweiten Teil tatsächlich so eine Wissenschaftskritik. Der erste Teil ist eigentlich die Corona-Erzählung, wie ist das alles passiert, Medienkritik, diese ganze Panikmache, diese Propagandamaschinerie, die da losgelaufen ist. Teil zwei ist tatsächlich, dass ich versuche, auch mit alten geisteswissenschaftlichen Texten, also die Brüder Karamasow oder das Schloss von Kafka, nochmal klarzukriegen, dass wir doch eigentlich auf der Basis der europäischen Geistesgeschichte nie sowas hatten wie eine Wirklichkeit und eine Darstellung, ja, sondern dass immer auch die andere Seite Recht haben kann und dass es eigentlich gute Wissenschaft ist, auch der anderen Seite mal zuzuhören, ja, Sokrates, ja, ist das so? Sokrates hat ja seine ganzen Klassen offensichtlich immer damit gemacht, dass irgendwelche Schüler was erzählt haben und Sokrates saß immer nur da und hat gesagt, ist das so? Ist das so? Ja, so. Und das nochmal klarzukriegen, ja, dass das doch eigentlich die abendländische Erzählung ist, nicht, dass wir wissen, dass es Wirklichkeit und Wahrheit gibt und dazwischen ein dialektisches Spannungsverhältnis, aber auch, wenn wir schon sagen Wissenschaft, dass wir auf diesem Kontinent immer gewusst haben, die Wissenschaft hat keine Wahrheit, sondern es kann immer falsifiziert werden. Vor allen Dingen aber die Wissenschaft, wenn sie schon eine partielle Wahrheit hat, ja, dass es immer gebrochen werden muss mit der Weisheit. Die Mathematik weiß, dass 3 nicht gerade ist. Aber manchmal ist es doch besser, 3 gerade sein zu lassen, was wir aus anderen Texten wissen. Ja, das heißt, eigentlich ist doch die abendländische Kultur, dass der Verstand grausam sein kann. Ja, nach dem Motto, da ist Essen für 2 Personen, aber es sind 10 am Tisch. Und darüber, dafür haben wir Texte erfunden, die dann heißen, gieß Wasser in die Suppe, heiße alle willkommen. Ja, das heißt, das Brechen des Verstandes durch das Herz macht die Vernunft. Ja, und das wollte ich auch in diesem 2. Kapitel nochmal darstellen, dass ich schon glaube, dass wir uns mit dieser extremen Fokus auf Wissenschaft in einem fast vermathematisierten Scientismus, der glaubt, absolute Wahrheiten zu haben, mit dem man das gesellschaftliche Geschehen bestimmen kann, schematisch bestimmen kann, dass wir uns damit wirklich von weiten Teilen auch unserer eigenen geisteswissenschaftlichen Kultur verabschiedet haben oder verabschieden. Und deswegen mache ich auch eine Volte gegen diesen Zeitizismus, ja, der bei Corona wirklich durchgebrochen ist, finde ich.
Erstmal vielen Dank für den Hinweis auf die Struktur Ihres Buches. Das wollte ich eigentlich selbst machen. Hab's aber vergessen. Von daher vielen Dank, dass Sie es gemacht haben. Wir sind tatsächlich noch im ersten Teil, kommt gleich zum zweiten Teil rüber, in dem wir dann auch über Wissenschaft und unter anderem auch Paul Watzlawick sprechen, den ich auch sehr schätze. Und 2 Sachen noch zum ersten Teil. Also Sie schreiben auch über eine MIT-Studie, hat herausgefunden, und das finde ich übrigens naheliegend, dass Menschen, die der Corona-Impfung gegenüber skeptisch sind, und es gibt ja, hat man gehört, durchaus Gründe, vielleicht skeptisch sein zu können, dass die deutlich besser informiert sind als die, die sagen, ja, ich lasse mich einfach impfen, das passt schon. Gut, aber brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Also viel, viel interessanter finde ich, bevor wir auf Ihren zweiten Teil kommen, den Bezug auf Arno Grün, Psychoanalytiker, der schrieb, dass Gehorsam, und es ging ja in den letzten gut 2 Jahren wirklich zu 80%, zu 90% um Gehorsam, dass die Menschen Gehorsam hassen, aber irgendwann das Autoritäre irgendwie auch brauchen können. Ist jetzt ein bisschen schräg ausgedrückt, Sie können das wahrscheinlich besser erklären, aber das also dass man partout ablehnt, irgendwas werden kann, das man dann irgendwann braucht, vielleicht zur Orientierung zum Beispiel. Den Eindruck konnte man ja nun wirklich gewinnen in den letzten gut 2 Jahren. Meinen Sie, dass sich womöglich dieses Brauchen von Autorität gesellschaftlich festgesetzt, etabliert hat? Oder ist das eine temporäre Geschichte, die, wenn wir irgendwann aus dieser komischen Situation mal wieder raus sind, sich dann auch wieder gibt? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also Sie sprechen den Gehorsam an und Arno Grün, und vielleicht um ein bisschen auszuholen, wir haben ja mit 3 Begriffen operiert in dieser Krise. Mit Wahrheit, das hatten wir eben schon, ja, wie wir auf einmal eine Wahrheit gesetzt haben. Dabei kennen Demokratien keine Wahrheiten, sondern Verhandlungen von Wirklichkeiten, ja, und Austausch von Argumenten. Wir haben aber auch den Begriff der Pflicht absolut gesetzt. Ja, Solidarität ist jetzt Pflicht, und da würde ich auch mal gerne sagen, dass Solidarität natürlich was Freiwilliges ist, soll heißen, Sie können dem Bettler an der U-Bahn 2 Euro geben, aber Sie müssen es nicht. Und wenn Sie es nicht tun, werden Sie nicht sanktioniert. Das heißt, in einer Demokratie ist nur die Einhaltung des Rechtes Pflicht, ja? Aber solidarische Leistungen sind freiwillige Leistungen, die eben nicht erzwungen werden können. In dem Moment, wo wir so einen Nudging-Diskurs hatten, dass die Solidarität praktisch erzwungen wurde, ja, G2, härtere Maßnahmen, jeder wurde zum Impfen getrieben, wie Vieh, ja, sind wir natürlich da auch borderline-mäßig über die Rampe gesprungen. Und jetzt das Dritte, sagen Sie gehorsam, ich operiere ja eigentlich mit 3 Autoren, also Hannah Arendt, Agamben und eben Grün, um die Gefährlichkeit von Gehorsamsdiskursen nochmal zu vermessen. Hannah Arendt hat ja mal gesagt, keiner hat das Recht zu gehorchen. Das ist ja im Grunde die Basis ihrer ganzen Eichmann-Prozesse, wo sie sagt, Eichmann wollte sich ja damit rausreden, zu sagen, ich bin doch nicht gegen die Juden gewesen, sondern ich habe ja nur gehorcht, ich habe ja nur meine Pflicht gemacht. Ja? Und was sagt uns Hannah Arendt? Dass man sich nicht entsorgen kann mit dem Argument, ich habe ja nur meine Pflicht gemacht, weil mir das gesagt wurde. Ja, man darf sich nicht entsorgen. Keiner hat das Recht zu gehorchen, heißt, jeder muss die Sachen, die er tut, durch das eigene Nervensystem und damit das eigene Moralsystem ziehen und entscheiden, ob er das macht oder nicht oder ob es gut ist, das zu machen oder nicht, ja. Und die Banalität des Bösen, hat Hannah Arendt das gesagt, wenn man sich sozusagen damit wegtut, zu sagen, es ist halt jetzt so, macht man halt so. Ja. Und da fand ich ja schon, dass wir in gefährliche Bereiche gekommen sind, weil wir ja tatsächlich, also eine Demokratie beruht ja auf Normenakzeptanz, genau darauf, ja, dass wir die Normen, die wir uns setzen in der Demokratie, dass wir die akzeptieren, deswegen geben wir sie uns im Parlament, wir bestimmen aber darüber, wir entscheiden sie, ja, wir bestimmen ab mit Mehrheit. So, und wenn wir aber jetzt da angekommen sind, ja, um mal Agamben zu zitieren, das gelten aber bedeutungslose Recht, dass wir also Recht hatten, was galt und auf jeden Fall durchgesetzt werden musste. Also zum Beispiel, Sie sitzen alleine in einem Abteil in der Bundesbahn und Sie müssen eine Maske tragen. Dann kommt, und dann nehme ich die ab, ja, weil es ist ja keiner da. Dann kommt der Schaffner und sagt, ich muss die Maske tragen. Dann sage ich, ja, aber es ist niemand da, den ich schützen kann und ich muss auch selber nicht geschützt werden, weil ich bin ja hier alleine, ja. Dann muss also geltendes, aber bedeutungsloses Recht um jeden Preis durchgesetzt werden. Normalerweise sagt der Schaffner, ja, sehe ich ein, aber es muss halt jetzt so sein. Ja? Und das ist ja genau dieses, es muss halt jetzt so sein. Ich kann auch nichts dafür. Und genau das ist ja das, was die Hannah Arendt mit diesem Banalität des Bösen, keiner hat das Recht zu gehorchen, bezeichnen will, dass wenn die Normenakzeptanz nicht mehr da ist und man es trotzdem tun muss und dann eben trotzdem alle mitmachen aus Gehorsam, ich will das eigentlich auch nicht, aber wir müssen ja, ne? Das ist ja dieser Gehorsam, dann wird es tatsächlich paratotalitär oder paraautoritär und gefährlich. Und der Grün...
Ich mache die Regeln nicht, ne?
Ja. Genau, ich mache die Regeln nicht, aber ich halte mich halt dran, weil sich alle dran halten. Also diese Entsorgung auf die Gemeinschaft hin. Und das ist ja umso problematischer und vielleicht das als letzter Satz. Aber wer halt früh an solche Gehorsamsmechanismen gewöhnt wird, der gewöhnt die sich nicht mehr ab. Ja? Man schafft natürlich sozusagen Pfadabhängigkeiten und Einstellungen zu Gehorsam. Ja? Und da ist ja besonders für die Kinder- und Jugendlichen-Generation und die Altersgehorten tatsächlich Schlimmes passiert. Wir haben die ja an Gehorsamsmechanismen gewöhnt, ganze Altersgehorten über 1, 2, 3 Jahre jetzt, ja, wo wir doch eigentlich alle so ein bisschen freie Pädagogik wollen, Kinder zur Kritik, ja, das schreibe ich am Ende, ja, zum Tanzen, Hüpfen, Springen, Nachdenken anstiften wollen, haben wir jetzt die Kinder zum Stillsitzen mit Maske und so weiter angespornt. Und wenn der Grün dann eben schreibt, dass sich solche Mechanismen verfestigen, weil man selber seinen eigenen Kompass dafür verliert, was gut oder schlecht ist und deswegen die autoritäre Person braucht, die einem das sagt, dann ist es natürlich problematisch, weil dann müssen wir befürchten, das mache ich dann in meinem dritten Teil, dass Altersgehorten, die wir jetzt sozusagen auf diesen Gehorsam gebürstet haben, ja, wenn die dann mal in 15 Jahren Funktionseliten sind, dass die natürlich paraautoritäre Tendenzen entwickeln, einfach weil sie mit Gehorsam aufgewachsen sind.
Ja, damit beenden wir den ersten Teil Ihres Buches und wenden uns dann im nächsten Schritt dem zweiten Teil zu.